Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, das bin ich. Was ich noch bin, sind trockene Haare, spröde Fingernägel, spröde Knochen und spröde Laune. Es wird Zeit, dass Sommer wird, beziehungsweise, das kommt natürlich immer ganz auf den Standpunkt an. Meine heutige Lieblingsgästin, also mein Plus Eins, lebt quasi das ganze Jahr über mehr oder weniger im Sommer, nämlich in Sydney in Australien. Und von dort ist sie uns auch zugeschaltet, einer meiner längsten Freundinnen, Katja Mosner. Hallo Katja.
Hallo. Hi. Schön, dass ich da bin. Das ganze Jahr Sommer, ja, das ist ja stimmt.
Bei uns ist Winter, bei dir ist Sommer. Ich komme schon immer durcheinander. Mit der Zeitverschiebung ist es ja völlig chaotisch, so eine Freundschaft eigentlich zu pflegen über Kontinente.
Ja, das stimmt leider. Naja.
Aber kennengelernt haben wir uns ja Gott sei Dank in Berlin vor ziemlich genau. Ich habe mal überlegt, ich glaube, das sind 15 Jahre ist es schon her. Erzähl du doch mal bitte die Anekdote vom betreuten Döneressen. Als ich diesen Zombie
arbeite. Du meinst, als ich dir liebevoll die Dönersoße von den Schräubchen gewischt habe? Ja. Als wir uns, ich glaube, es war von einer befreundeten Familie. Ne? Wir sind beide mit den Kindern befreundet und die hatte ihre Abi-Feier, eine von den Kindern. Und da haben wir uns eigentlich ganz, ich glaube, wir kannten selber nicht so viele andere Leute, die da waren, weil sie hatte ihre ganze Abi-Bande da. Und dann haben wir uns zusammengerauft und wir hatten natürlich ein gutes Gesprächsthema, weil dein Arm war ziemlich in ziemlich vielen Schrauben eingeschraubt.
Ja, ich hatte kurz vorher einen Reitunfall und dann so ein Fixateur, genau. So ein Gestänge im Arm. Also außerhalb des Arms war so ein Baugerüst. Und dann probier mal einhändig einen Döner zu essen. Aber das, da hast du mir wirklich sehr, sehr gut gehabt. Und da habe ich dich in mein Herz
Ich habe dir super gehalten. Ja. Ich weiß aber noch immer nicht, warum wir überhaupt noch Döner essen gegangen sind. Wir waren ja auf einer Party. Da gab es nichts zu essen. Ich kann mich nicht erinnern.
Naja, wir hatten wahrscheinlich viel Alkohol und dann so ein Fressflash.
Ja. Das war's. Jetzt erinnere ich mich.
Aber jetzt inzwischen lebst du ja seit 7 Jahren in Sydney, also fast die Hälfte unserer Freundschaft, habe ich dann festgestellt. Und wir sind echt schlecht im Freundschaften pflegen über Kontinente hinweg, oder? Was meinst du?
Oh ja, wir sind ziemlich schlecht. Aber das Gute daran ist, das sieht auch immer so die Leute aus, die dir dann halt wirklich noch wichtig sind. Weißt du, wenn du die wieder triffst, nachdem du irgendwie 2 Jahre weg warst und dann kommst du nach Berlin und triffst die und hast noch immer irgendeine Verbindung mit denen, dann weißt du halt, es ist wert. Sonja, du bist es wert.
Aber guck mal, ich meine, jetzt sprechen wir natürlich hier, wo Leute auch zuhören. Und das letzte Mal privat gesprochen, haben wir dann ja überlegt, März 2020, guck an. Wie machst du das mit deinen anderen Freundinnen in der Ferne?
Genau so. Und das ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht so genau, wie sich das bei mir eingeschlichen hat, aber ich glaube, es hat angefangen mit, als ich hierher gekommen bin, habe ich ja immer gedacht, ach, ist ja nur so kurz. Ne? Mhm. Ich bin ja dann in 1-2 Jahren wieder da und habe dann immer gedacht, ja gut, dann immer Kontakt zu halten mit allen Leuten, die ich zurückgelassen habe, wo ich auch traurig war, und nicht anzufangen, mein Leben in Australien mit neuen sozialen Kontakten zu starten, ist vollkommen kontraproduktiv. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich natürlich am Anfang mich schon ab und zu gemeldet, weil sie haben auch noch Post geschickt und so. Und irgendwann hört es dann halt einfach auf, weil du halt feststellst, dass du viel mehr noch in der Vergangenheit lebst, als dass du halt wirklich anfängst, okay, ich lebe jetzt hier, ich muss jetzt auch mal anfangen, so wirklich mich so zu verhalten, als wenn ich hier lebe und nicht immer nur so zu sagen, okay, ich rufe dann halt abends immer meine ganzen Leute in Deutschland an. Also ich habe es nie richtig gemacht sogar. Mhm. Und das ist dann halt so ein bisschen, hat sich dann hingezogen und ja, viele Leute kontaktiere ich ja alle paar Monate oder mal einmal im Jahr oder so. Oder wenn ich halt da war. Mit Covid ist es natürlich jetzt auch doof gewesen, dass ich halt nicht wenigstens einmal im Jahr wieder nach Deutschland komme, weißt du? Und da treffe ich ja dann alle und sehe dann halt, ob da noch irgendwas, eine Verbindung steht oder ob man die Freundschaft leider abhaken muss.
Ja, du hast ja auch mal zu mir gesagt, also Kontakte in der Ferne pflegen verhindert irgendwie neue Freundschaften vor Ort. Ne? Also das ist das, was du meinst, dass man ja eigentlich, du bist jetzt im Hier und Jetzt, bist du halt in Sydney und alle anderen Freunde sind irgendwie aus der Vergangenheit und man pflegt ja auch nicht gemeinsame, man hat ja keine gemeinsamen Erfahrungen oder Dinge, die man jetzt gerade wirklich face-to-face teilt. Ne? Man kann immer nur so Erfahrungen, Erlebnisse nacherzählen dann.
Ja, genau, das ist es wahrscheinlich. Oder was macht Freundschaft auch aus? Das wird ja jetzt schon philosophisch, ja. weil... Ich glaube schon, dass Freundschaft viel ausmacht, dass man halt Alltägliches teilt, ne? Probleme oder Sachen, die man halt mit Leuten bespricht. Und das ist halt super schwierig gerade, also ich denke mal nicht mal super schwierig, wenn du noch in der gleichen Zeitzone bist. Ja, da kannst du es, glaube ich, vielleicht noch gerade so schaffen, obwohl ich das auch nicht gemacht habe, als ich in München gelebt habe. Das muss ich auch zugeben, aber es liegt, glaube ich, wirklich eher an mir.
Nee, an mir ja auch. Ich wäre ja genauso.
Aber wenn man dann halt auch noch über so eine Zeitzone hinweg getrennt ist, ja, dann muss man, machen wir ja auch, wenn wir dann uns mal verabredet haben, dann musst du halt ganz genau, dann rechnest du erstmal aus, wann hast du Zeit. Jetzt, wenn ich auch noch, jetzt habe ich auch noch Kinder, jetzt müssen die auch noch pünktlich ins Bett, ja. Mhm. Wenn da irgendwas mal nicht funktioniert, einer zahnt und der andere will nicht ins Bett, ja, dann habe ich schon mein Zeitfenster wieder verschwendet, ja. Deswegen, das ist halt irgendwie alles immer nicht so einfach. Plus, dadurch, dass ich immer zurück wollte, ja, hätte es mich, glaube ich, auch immer traurig gemacht, immer mit allen Leuten zu telefonieren und von denen zu hören, was so passiert und nicht dabei zu sein. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch schwierig, wenn ich dann halt irgendwann mal, ich sage jetzt nicht mehr wann, weil es bringt ja nichts, irgendwann mal zurückgehe, ja. Man erwartet so, dass halt alles eingefroren ist und dass man halt zu was zurückkommt, wo man eigentlich jetzt nur noch die Erinnerung von hat und gar nicht so genau weiß, ob so auch noch wirklich ist. Das macht einen natürlich auch so ein bisschen Angst, weil, was hast du gesagt, 7 Jahre? Ey, ich sag mir das mal gar nicht, 7 und jetzt bald 8 Jahre.
Die Hälfte unserer Freundschaftszeit. Halt,
wow.
Aber ich meine,
ändert sich natürlich super viel. Mhm.
Sie hören Plus Eins und hier prallen heute wirklich, kann man sagen, Welten aufeinander. Welt Eins ist meine Freundin Katja Mosner, lebt mit ihrem Freund und ihren 2 gemeinsamen Kindern, Charlie und Elliot, in Sydney. Und von dort aus hat mich Katja letztens noch fernmündlich davon zu überzeugen versucht, als wir geskypt haben, dass ich doch auch noch unbedingt Kinder haben sollte, so kurz vor Toreschluss. Welt 2, das ist dann meine Welt, ich knapp 40, Kinderwunsch ja, vorhanden, aber kein Partner oder keine Partnerin. Also alleinstehend, aber nicht einsam, wie man so schön sagt. Katja, würdest du denn allein ein Kind großziehen wollen, um jeden Preis?
Ach, das ist so eine schwierige Frage. Also um jeden Preis ist halt nee, eigentlich nicht um jeden Preis, aber ich glaube, ich hätte es mir nie verbauen lassen durch, ich habe keinen Partner. Für mich ist halt dieses Konzept Vater, Mutter, Kind oder 2 Kinder und so muss es sein und so ist es schön, dann baust du noch ein Haus und pflanzt einen Baum, ist für mich halt nicht so richtig wichtig. Ich glaube, dass das, was sie immer sagen, dass man halt irgendwie, wie heißt es auf Deutsch, ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Ich glaube, dass dieses Dorf nicht unbedingt ein Partner sein muss, sondern oder eine Familie, die du schon hast, sondern ich glaube, dass Freunde genauso dein Dorf sein können. Ja? Und gerade wenn du ein gutes Netzwerk hast, vielleicht mit anderen Kindern oder auch einfach Leute kennenlernst, die andere Kinder haben oder auch alleinerziehend sind, dass du halt ein starkes Netzwerk dir aufbauen kannst, was genauso toll sein kann, wie halt dieses klassische Konzept, wo du einen Partner hast. Mhm. Ja? Trotzdem, ja, wenn Enrico mal irgendwie eine Magenverstimmung hat und ich mich um beide Kinder gleichzeitig kümmern muss, macht das keinen Spaß. Ja, aber Elternsein macht ja auch nicht die ganze Zeit Spaß, ja. Das ist ja das nächste Konzept.
Aber es ist ja witzig, dass du sagst, also dieses, ich sage jetzt mal, konservative Familienmodell, was du gar nicht so brauchst, aber hast es ja. Also du hast ja deinen Mann und du hast diese 2 Kinder, es fehlt eigentlich nur der gepflanzte Baum. Auf der anderen Seite dieses Netzwerk oder dieses Dorf, was man braucht, um die Kinder großzuziehen, das wiederum hast du ja jetzt in Sydney nicht unbedingt, weil deine Mutter zum Beispiel ist hier, also die Großeltern der Kinder, ne? Also da hängst du ja irgendwie so ein bisschen dazwischen, ne?
Ja, total. Und deswegen weiß ich auch, wie schwierig es ist, wenn man halt nicht dieses Netzwerk hat. Ja. Mhm. Also klar, ich bin jetzt lucky, dass ich halt Enrico habe und dass ich einen Partner habe, wo wir uns Gutes teilen mit den Kindern. Aber klar, uns fehlt total, dass man halt, wenn uns halt jemand, wenn wir mal Hilfe brauchen, ja, müssen wir uns jetzt halt irgendwie verlassen auf die Freunde meistens von Charlie, ja, also von meiner Tochter. Dass wir dir halt fragen um Hilfe und so. Aber es ist halt nicht so ein Netzwerk da, wo du einfach selbstverständlich weißt, du rufst die an in der Mitte der Nacht und du weißt, die kommen. Ja? Wir mussten jetzt, glaube ich, schon einige Sachen immer alleine machen, wo wir sonst wahrscheinlich viel schneller meine Mutter oder seine Mutter angerufen hätten oder einfach auch selbst dich, weißt du, hätte ich wahrscheinlich viel schneller
selbst
angerufen.
Selbst dich, Sonja.
Viel schneller angerufen als irgendjemand anders hier, ja, so, weil so ein Vertrauen, das dauert halt vielleicht auch 15 Jahre, bis man das aufgebaut hat, ja, selbst wenn man dann 8 Jahre nicht da ist. Aber wenn man das Vertrauen erstmal aufgebaut hat, dann ist es jemand, dem du auch deine Kinder anvertrauen würdest. Und genau deswegen versuche ich dich davon zu überzeugen, weil ich immer gedacht habe, ja, dass du einfach eigentlich eine Natural-Born-Mother bist, ja?
Ja, aber warum glaubst du das, dass ich das erfülle? Weil du hast immer gesagt, dass ich früher dich niemand als Mutter vorstellen konnte. Aber jetzt bist du doch Mutter und es klappt doch hervorragend. Und zu mir sagst du, du glaubst, dass ich eine gute Mutter wäre. Warum denn? Warum?
Ach, schon allein, wie viel du mal gerne bastelst und so, weißt du, das ist ja für mich... Dieses Ganze, was du halt schön findest, weißt du, was Kinder total zu schätzen wissen, ja? Wenn sich jemand was Neues überlegt, jemand, der kreativ ist, der mit denen irgendwie Sachen macht, schon allein, und dein Garten, Charlie würde ausrasten, wenn du mit ihr irgendwie Pflanzen pflanzt, ja? Das sind so Kleinigkeiten, die Kinder einfach super zu schätzen wissen und die du einfach sowieso schon natürlicherweise gerne machst. Ja? Ich muss hier Klebstoff schnüffeln, obwohl ich das irgendwie nicht so richtig gerne mache. Ja? Ich habe es halt mehr angefangen jetzt, weil das halt was ist, was ich mit ihr teilen kann und so. Und wo sie dran Spaß hat und ich lerne halt Spaß dran zu haben. Aber bei dir habe ich halt immer gedacht, da sind so viele Voraussetzungen, wo du halt einfach denkst, ja, ne, da würde doch ein Kind perfekt reinpassen. Ja? Und was ist denn die Sachen, die du aufgibst, wenn du Kinder hast? Ja? Das ist halt, gut, wir gehen nicht mehr Party machen. Ja?
Gehen wir doch das eh haben, nicht. Und Corona
genau,
sowieso nicht.
Sowieso nicht, ja? Also Corona ist sowieso die perfekte Zeit, um Kinder zu bekommen.
Gut, alleine ist es
ein Hobby.
Alleine ist es ein bisschen
Hobby
schwierig, wenn Leute sagen, oh, du hast es ja gut ohne Kinder, du kannst machen, was du willst. Das finde ich irgendwie sehr, wirklich, das finde ich sehr übergriffig, weil ich denke so, ja toll, und du hast Kinder, du kannst mit deinen Kindern alles machen, was man mit Kindern machen kann. Wie siehst du das?
Doch, das würde ich auch nicht sagen. Also ich kann auch, selbst wenn ich, also wenn ich jetzt noch mehr ein Netzwerk hätte, könnte ich wahrscheinlich noch mehr machen, was ich will, aber ich glaube, dass Enrico und ich da, glaube ich, auch eine gute Balance gefunden haben, dass wir den anderen auch die Zeit geben, Sachen für sich selber zu machen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du halt außerhalb der Familie auch noch irgendwie noch immer du selber sein kannst. Ne? Ich bin nicht nur Mama und Partner, ich bin auch noch immer Katja, die halt irgendwie auch eigene Sachen und eigene Freunde hat und Sachen machen will, die nicht unbedingt jetzt mit Kindern funktionieren. Aber es reduziert sich natürlich, aber das Gute daran ist, die Zeit wird halt einfach kostbarer. Mhm. Ne? Du hast halt nicht spontan Zeit, ins Kino zu gehen oder dich mit Leuten zu treffen, wenn du es nicht vorher gut organisiert hast. Ja? Aber wenn du es organisierst, dann glaube ich, hast du nicht weniger Freiheiten. Also glaube ich nicht, aber ich, wie gesagt, ich wollte auch nicht mehr weggehen. Ich fand es halt irgendwann zumindest spontan am Wochenende Party zu machen und dann irgendwie Sonntag flach zu legen oder so, das ist für mich irgendwie nicht mehr so richtig attraktiv gewesen, sowieso nicht. Ja. Deswegen waren jetzt Kinder, hatte ich auch nie das Gefühl, dass mit Kindern mir jetzt was weggenommen wurde. Ja, oder dass ich jetzt weniger Zeit hätte für irgendwas. Deswegen würde ich es andersrum auch nicht so sehen, dass du jetzt so super lucky bist, dass du halt Zeit hast. Du kannst halt spontaner sein vielleicht, das ist der einzige Punkt. Aber ich glaube nicht, dass wenn man es nicht will, dass man nicht Zeit für sich selber findet.
Ich finde ja auch, Familienkonzepte sind immer ein sehr sensibles Thema, bei dem wir alle uns auch in Freundschaften immer wieder in die Nesseln setzen können. Und das bringt uns zu unserer Rubrik für die kleinen und großen zwischenmenschlichen Lebensfragen.
Plus eins. Die Antwort.
Nehmen wir nochmal das Beispiel Kinderwunsch. Ich habe einen, bin aber allein. Mein Plus eins heute, Katja hat zwei Kinder und sagt, ja, ich könnte doch einfach allein Kinder kriegen, Samenspende, One-Night-Stand, was auch immer, und versucht mich immer zu, ich sage mal, überreden. Und unsere heutige Frage lautet ganz konkret, wie formuliert man eigentlich gut gemeint Ratschläge, ohne dass es übergriffig ist? Und darüber sprechen wir mit Soziologin Julia Hamann. Hallo Julia.
Hallo.
In welcher Situation hast du zuletzt ungefragt einen Rat bekommen?
Da muss ich nachdenken, aber ich würde sagen, ich kriege die relativ häufig. Eltern sind da ja auch ganz prädestiniert für. Oder ja. Ja, ich glaube Eltern.
Inwiefern?
Ich sage jetzt mal so einen Standardratschlag, den ich von meiner Mutter bekomme. Da geht es um die Steuererklärung und dass ich die doch einfach nicht immer so verschleppen solle, sondern sofort machen, weil bla bla und das Übliche.
Es gibt ja diesen Spruch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wie verpackt man also gut gemeinte Ratschläge am besten? Weil deine Mutter zum Beispiel hat ja recht mit der Steuererklärung.
Ja, das stimmt. Da hat sie recht, das ist auch nicht so ein sensibles Thema, finde ich. Ne? Also Steuererklärung ist was lästig ist und formal und bla. Aber es gibt natürlich Themen, die sind wirklich empfindlich. Deswegen glaube ich auch sensibel zu verhandeln. Da gehört das Kinderthema meines Erachtens total dazu. Gut, jetzt hattet ihr euch ja auch schon ausgetauscht über das Thema und wusstet, wie ihr welchen Stand quasi die jeweils gegenüberliegende Person hat. Das weiß man ja aber nicht immer. Und insofern wäre da mein Ratschlag, wirklich im Hinterkopf zu behalten, das Gegenteil von gut ist gut gemeint und zu sagen, okay, ich muss erstmal abfragen, wo die Person eigentlich steht, was ist eigentlich deren Haltung dazu? Und dann vielleicht fragen, zumindest wenn es um so sensible Themen geht, ne?
Aber woher weiß ich denn vorher, was ein sensibles Thema ist und was nicht? Also es kann ja auch für jeden unterschiedlich sein.
Ja, aber ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass es so ein paar Themen gibt, die auch so im Globalen relativ als problematisch oder zumindest sehr persönlich betrachtet werden. Also Kinderwunsch, Finanzen, Geld ausgeben, verprassen oder sowas, Konsumgewohnheiten, alles, was den Körper betrifft. Das sind ja, ich glaube, da gibt es ein gesellschaftliches Verständnis für, dass das nichts ist, was man gerne hätte, dass einem der Nachbar, die Nachbarin sagt, du, mein Gott, ich habe mal deinen Müll durchgeguckt, ist aber ganz schön viel Junkfood. Willst du das nicht mal lassen? Also wenn man so überlegt, wer darf mit einem darüber sprechen? Dann kann man ja fragen, ist das für dich ein Thema? Ist das ein Thema, das dir irgendwie Sorgen bereitet? Möchtest du, dass ich was dazu sage? Also ne, das irgendwie tatsächlich erfragen, statt zu sagen, guck mal, ich weiß hier, wie es gut für dich ist.
Katja, das würde für uns ja bedeuten, da müssten wir ja bei jedem Thema, was wir besprechen, immer erstmal den Standpunkt abfragen. Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
Ja, aber das hat sie ja gesagt, eher bei Leuten, die man wahrscheinlich nicht kennt. Es stimmt, dass man da wahrscheinlich ein bisschen sensibler vorgehen muss. Du weißt ja schon, dass ich relativ direkt bin bei allen meinen Ratschlägen. Und dann sagst du halt irgendwann so, ja gut, danke, aber nö.
Ja gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie verpackt man so einen Ratschlag? Also vorher vielleicht mal überlegen, ist das ein Thema, was triggert? Wie könnte man auf den Gegenüber oder die Gegenüber eingehen? Auf der anderen Seite, Julia, wie gehe ich dann damit um, wenn ich vielleicht eben ungefragt einen gut gemeinten Ratschlag bekomme? Also ich weiß ja, dass Katja um meinen Kinderwunsch weiß und sie nur das Beste für mich will, aber das setzt mich eben zusätzlich unter Druck.
Ja, ich glaube, bei vielen Sachen kann man ja auch mit Humor vielleicht reagieren oder auch mal sagen, oh, echt jetzt schon wieder? Und wenn es aber zu viel wird, dann muss man sich vielleicht tatsächlich wieder kommunikativ äußern, weil es ist ja blöd, ne? Es geht ja darum, dass ihr habt euch lieb und ihr wollt das Beste füreinander und dann will man eigentlich ja vielleicht gar nicht die andere Person unter Druck setzen und kriegt es nur gerade gar nicht mit, dass das eh so ein angespanntes Thema ist. Und dann kann man sich ja gegenseitig signalisieren, du, ich kann das gerade nicht gebrauchen. Da können wir vielleicht in 2 Wochen drüber sprechen und dann habe ich da total Lust drauf. Aber jetzt gerade möchte ich vielleicht nicht darüber reden.
Ich habe auch mal so überlegt, so in der Vorbereitung auf das Gespräch. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass jemand fragt, das klang ja bei dir jetzt auch schon an, Julia, wie geht's dir damit? Also, wie siehst du dieses Thema? Also, diesen Standpunkt erstmal abklopfen, dann würde ich sagen, ja, gut. Und dann die nächste Frage, kann ich dir irgendwie helfen? Da würde ich dann sagen, nein, danke, ich komme schon klar, ich brauche keine Hilfe. Fasst man das jetzt weiter, dieses Thema? Wie geht man denn in einer Freundschaft miteinander um, wenn man ganz unterschiedliche Lebensentwürfe hat?
Also ich finde es immer ganz hilfreich, darüber nachzudenken, wie ich gucke mir eine Doku über irgendwas an. Ne? Also ich lasse mir von meiner Freundin erklären, wie das denn funktioniert für sie, weil ich habe da ja offensichtlich gar keine Ahnung von. Weil mich aber die Person interessiert und damit auch deren Themen für mich relevant sind, lasse ich mich einführen in die Welt der, was weiß ich, dann gerade Thema ist. Und ich glaube, dann kann man ja auch immer wieder sagen, oder vielleicht auch vorsichtig testen. Darf ich das kommentieren? Wo wird mein Kommentar oder mein Ratschlag dann angenommen? Wo wird der nicht angenommen? Und wenn ich merke, der wird nicht angenommen, dann kann ich ja auch sagen, okay, das ist dann vielleicht übergriffig oder gerade im Moment zu viel.
Also neugierig und offen bleiben erstmal. Also wie wenn ich eine Doku gucke über ein Thema, wo ich noch gar keine Ahnung habe. Was ist denn dein Fazit, Julia? Also nochmal zusammengefasst, wie formuliert man Ratschläge, ohne dass es eben übergriffig ist?
Ich glaube erstens darüber, dass man ein Gefühl für die Beziehung hat und weiß, man kennt sich ja und weiß, wie stehen wir zueinander, über was reden wir und über was reden wir nicht. Und dann wirklich im Geiste dieser Freundschaftsideale, die ich gerade thematisiert habe, ich habe Interesse an dir, ich habe dich lieb, die Kommunikation starten. Also vielleicht fragen oder abwarten, bis ich ein Signal spüre, dass da mein Ratschlag, dass er empfangen wird sozusagen. Und prinzipiell aber auch immer wieder anbieten, ne? Wenn du drüber sprechen möchtest, ich bin da.
Und oft ist es ja so, dass Freunde ja auch genau die Punkte treffen, wo man eh getriggert wird und weil sie Freunde einen eben so gut kennen, dass sie dann auch recht haben, ne? Und dann fühlt man sich so ertappt. Ja. Katja, ich fühle mich bei dir dann manchmal ertappt.
Ja, genau. Das ist genau das Ding. Aber
eben weil man sich so gut kennt und weil man sich lieb hat. Vielen Dank, Julia Hamann. Wir haben gesprochen über gut gemeinte Ratschläge in Freundschaften. Vielen Dank, bis bald.
Bis bald, Sonja und Katja. Tschüss.
Wenn Sie auch eine kleine oder große zwischenmenschliche Frage haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an +1@deutschlandradio.de.
+1 Ängste.
Hallo, mein Name ist Marius. Ich wohne in Hannover. Ich bin 15 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule in der 9. Klasse. Also ich habe halt Angst davor, von gewissen Höhen runterzuspringen, wie zum Beispiel im Schwimmbad. Wenn ich da auf dem 5-Meter-Brett stehe und da runterspringe, dann spüre ich ein starkes Kribbeln im Körper. Wenn ich irgendwo runterspringe, weiß der Körper nicht, wo er hinspringt oder wo er landet. Und wenn man halt es so machen will, dass man dieses Kribbeln nicht spürt, dann springt man entweder mehrmals oder man guckt einfach gar nicht mal runter. Weil wenn man nicht runterguckt, dann sieht man auch nicht, wie hoch es ist. Ich springe halt vom 5-Meter-Brett, weil es fast wie Fliegen ist. Man spürt auch so ein bisschen Angst. Aber das Schönste, was man spürt, ist diese Freude. Vor allen Dingen, weil ich halt meine Angst damit auch überwinden kann, wenn ich mehrmals hintereinander springe. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall und es macht sehr viel Spaß. Manche machen das auf jeden Fall, dass sie den Mädchen einfach nur tollen Eindruck machen wollen. Sie zeigen ihnen so, hier, ja, guck mal, was ich drauf habe und so, guck mal, meine Muskeln und so. Aber bei mir ist es mehr so, ich mache es manchmal für Mädchen, aber manchmal mache ich es auch einfach für mich so aus Spaß, einfach nur, weil es einfach nur ein schönes Gefühl ist und so.
Meine Freundin Katja ist mir hoffentlich bald wieder ein echtes +1 in Fleisch und Blut, nicht nur fernmündlich, denn ihr wollt ja aus Sydney zurück nach Deutschland kommen, was ich aus rein egoistischen Gründen natürlich sehr, sehr begrüße. Aber warum eigentlich? Weil ich meine, coronamäßig wäre es doch viel schlauer, jetzt Down Under zu bleiben, oder?
Ja, das sieht Enrico ja auch so. Das Problem haben wir ja schon, seitdem wir ausgewandert sind, in 2013, glaube ich, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ja, na ja, gut, machen wir mal ein Jahr oder dann mal, gut, machen wir 2 Jahre. Und dann haben wir dann ein Kind bekommen, dann war so, okay, dann müssen wir jetzt aber bald mal zurück. Und dann kam Corona. Ja, da hatten wir eigentlich schon geplant, dass wir 2020, hatten wir auch schon einen Flug gebucht, im Juni eigentlich schon Sachen packen und wieder zurück. Und dann, ja, war alles anders als gedacht. Dann haben wir das erstmal gelassen. Dann habe ich ja, Elliot ist kurz vorher dann ja geboren worden. Und dann haben wir so gedacht, okay, wir beobachten mal die Situation. Aber hatten eigentlich jetzt gesagt, gut, März 2021, in den Frühling starten. Ja, das hat dann alles nicht so funktioniert. Aber warum eigentlich wollte ich schon immer und Enrico will nie.
Ja, also
und das war immer unser Problem.
Und das finde ich auch krass, wie ihr das dann meistert, weil er will und wollte eigentlich immer bleiben. Du hast von Anfang an klar gemacht, nee, maximal ein Jahr, jetzt sind da 7, 8 Jahre rausgekommen. Aber das ist ja so ein Ding, da kann man sich ja nicht in der Mitte treffen und irgendwie einen Kompromiss finden. Weil es gibt nur schwarz und weiß, genau. Also entweder da bleiben oder zurückkommen. Was macht das mit eurer Beziehung?
Es war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, er weiß einfach, ich versuche es einfach so zu formulieren, dass ich sage, es ist jetzt nicht ein endgültiges Zurückwandern, sondern wir sagen jetzt halt, jetzt ist eine gute Zeit, kurz bevor Charlie in die Schule geht. Nochmal, weißt du, diese Kinder sind jetzt jung, die wurden halt eine Oma und zwei Omas total zu schätzen wissen. Und unsere Eltern wurden auch zu schätzen wissen, wenn die Kinder da sind. Es ist einfach eine gute Zeit, jetzt zu gehen. Und ich glaube, das hat ihn über die Jahre, in denen ich es immer wieder erwähnt habe, irgendwann zermürbt. Ja?
Das ist und deine Masche, ja?
Nein, er sieht es halt, ich glaube, er sieht, ist jetzt schon an dem Punkt, wo er auch sieht, dass es halt Vorteile gibt, wenn wir jetzt erstmal zurück sind. Und dass wir uns jetzt halt nicht so festlegen, dass wir halt nicht wissen, keine Ahnung, was in 1, 2 Jahren ist. Ja. Für mich, vom Gefühl her, möchte ich zurück und will da auch bleiben, ja. Aber ich weiß halt, dass wir, mit Enrico muss ich halt sehen, wie er sich dann halt fühlt, wenn wir erstmal wieder zurück sind.
Wie stellst du dir denn euer Zurückkommen vor? Weil wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, weil hier in Berlin ist die Zeit ja auch nicht stehen geblieben. Ja? Ihr wurden Autobahnen verlängert, Häuser gebaut. ihr habt ja viel verpasst.
Der Flughafen ist offen.
Vergessen. Genau solche Sachen. Also wie stellt ihr euch euer Zurückkommen vor? Weil ich habe mal von einer Freundin gehört, die hat gesagt, ja, wenn du dann zurückkommst nach einem langen Auslandsaufenthalt, du denkst erstmal, du bist der Star und alle warten nur auf dich.
Ja, das glaube ich nicht, aber natürlich hat man ein bisschen Angst, wie das halt dann wirklich so ist, weil klar, so wie ich auch vorher schon gesagt habe, in meinem Kopf ist das alles so eingefroren, die Beziehungen, die ich zu den verschiedenen Leuten hatte, was man mit denen gemacht hat, wie sich das so ergeben hat. Aber wenn ich dann natürlich jetzt in der Realität bin, weiß ich halt, dass ich da ganz frisch rangehen muss. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in einen ganz anderen Bezirk ziehen will. Mhm. Ich möchte nicht zurück zu meiner Mutter nach Charlottenburg und ich möchte nicht nach Prenzlauer Berg, wo ich schon mal war, und auch nicht Wedding, wo Enrico schon mal gewohnt hat, sondern ich will halt, dass es so ein ganz neuer Start ist, dass wir halt beide sehen, das ist jetzt nicht das Berlin, das wir verlassen haben, es ist halt ein neues Berlin. Und zum Glück ist Berlin ja so groß, da ziehst du einfach in eine andere Ecke, ja, und dann denkst du, bist in einer ganz neuen Stadt.
Das ist eigentlich ganz gut. Also auch für Berliner, Berlinerinnen, die nicht rausgekommen sind, noch nie raus, die können einfach mal in einen anderen Bezirk ziehen und denken, sie sind in einer anderen Welt. Ich habe aber einige Freunde, die wirklich von Weltreisen oder längeren Auslandsarbeitsaufenthalten irgendwie nach 10 Jahren oder so mal zurückgekommen sind und erstmal hier nicht richtig Fuß fassen konnten und am liebsten gleich wieder weg wollten. Hast du irgendwie auch Angst?
Ja, total. Und das ist mir auch bewusst, weil ich natürlich auch viele gescheiterte Zurückwanderer kenne, die dann hier nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder zurückkamen und meinten so, also nee, Deutschland, das machen wir nicht nochmal. Mir ist es, glaube ich, bewusst. Ich hoffe, dass es mir wirklich so bewusst ist, dass ich weiß, dass man der ganzen Sache auch Zeit geben muss. Also ich muss es schon so sehen, dass ich nicht erwarte, ich komme zurück und alles ist so, wie es mal war, sondern das meine ich mit, es ist halt ein neuer Abschnitt, es ist halt wieder ein Neustart bis zu einem gewissen Punkt. Klar weiß ich, dass da Leute sind, die mir wichtig sind und ich hoffe, wieder eine neue Beziehung vielleicht auch aufbauen kann, ja. Aber ich weiß halt, dass es halt ein Aufbau ist, dass es nicht etwas ist, wo ich einfach dann sitzen kann und denke, ja gut, ne, das Nest war ja schon immer da, ich war ja nur kurz weg, jetzt bin ich wieder da.
Was nimmst du mit aus Australien? Also welche Erfahrung oder welche Begegnungen oder welchen, weiß ich nicht, willst du nicht missen?
Ich glaube, es ist einfach schwierig, die ganze Lebenseinstellung hier ist, glaube ich, einfach komplett anders, als sie in Deutschland ist. Fängt halt an damit, dass sich hier halt jeder duzt und das macht halt irgendwie so von der ganzen Atmosphäre ist halt alle immer so, zwar oberflächlich, aber oberflächlich glücklich. Mhm. Ja? Also du triffst Leute im Fahrstuhl und du redest mit denen, auch wenn du die noch nie gesehen hast. Es ist halt alles irgendwie immer so, weißt du, so welcoming, ja, und ich weiß halt in Deutschland gerade, ich will jetzt gar nicht mal Deutschland damit reinziehen, sondern Berlin, ist halt der Beste, da bist du halt, kommst du am Flughafen an und wirst da halt vom Busfahrer direkt angekackt, dass du halt irgendwie nicht richtig stehst und du denkst dir halt so, okay, oder was auch bei uns sind, ne, so mit Waitress, Kellnern, die halt irgendwie so aussehen, als wenn sie nicht gerne da arbeiten, ja. Und du dich eigentlich schlecht fühlen musst, dass du gerade einen Kaffee bestellt hast. Das sind so Erinnerungen, die ich halt habe an Berlin, die ich immer cool fand. Ja? Und wenn du erstmal in einem Land bist, wo halt alles so total freundlich ist, dann gewöhnst du dich da, glaube ich, schnell dran.
Das war schon wieder mit unserer, ich nenne es mal nicht Skype-Session, Leitungssession. Es ist eine Leitung, die wird aufgebaut vom Radio zum Mond, dann wieder zurück unterm Atlantik durch nach Sydney, Australien. Habe ich mit Katja gesprochen. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Katja, dann vielleicht schon in echt in Berlin. Aber bis dahin reist ihr noch ein bisschen durch Australien, bevor ihr den Container packt. Was ist ganz kurz noch der Plan? Macht uns ein bisschen neidisch jetzt.
Ja, wir haben halt gedacht, damit wir irgendwann mal losgehen können, ja, werden wir jetzt halt einfach alles mal in den Container nach Deutschland verschiffen und von Airbnb zu Airbnb leben. Ja, wir gehen in den Süden und ich brauche noch eine neue Instagram-Handle, vielleicht The Cool Cat Moss oder so. Und dann werden wir mal sehen, wie es halt, Enrico muss arbeiten und ich werde Spaß haben mit den Kindern.
Das klingt nach einem Plan. Also wirklich viel Spaß dabei und kommt mir in einem Stück wieder, bitte.
Sehr gerne. Ich freue mich.
Und danke, dass du heute mein Plus Eins warst. Tschüss.
Ja. Bis dann. Tschüss.
Noch mehr Plus Eins bekommen Sie übrigens in unserem anderen Podcast mit der Geschichte der Woche. Auch da geht es um Zwischenmenschliches, mitten aus dem Leben quasi. Diese Woche genauer gesagt geht es um Nadine. Und Nadine ist auf der Suche nach einem Samenspender.
Also für mich war das so klar, auch wenn ich nicht wusste erstmal, wie das gehen sollte. Meine Frau hat gesagt, wie? Nee, du findest nie einen, der das macht. Das ist ja völlig abgefahren. Ne? Warum sollte das jemand machen? Tatsächlich gibt es aber einschlägige Internetseiten, die voll sind mit guten und weniger guten Angeboten dazu.
Bis hierhin, danke fürs Zuhören. Kommende Woche begrüßt Sie dann Utz Dreger hier bei Plus Eins. Ich bin Sonja Koppitz. Dass mir keine Klagen kommen. Tschüss.